Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Politische Brandstifter. Nach dem Vormarsch der Rechtspopulisten in Europa stellt sich die Frage, isolieren oder integrieren? Schweden und die Niederlande setzen auf verschiedene Konzepte, unser Schwerpunkt. Dann haltet den Dieb. Milliardenzocker Kerviel muss ins Gefängnis und für die Banken gibt's einen Persilschein. Der Musiksender MTV wird zum Pay-TV, fragt sich nur, ob das Publikum für die Videoclips künftig bezahlen wird. Die Militärdiktatur als Plot, Argentiniens Schriftsteller auf der Frankfurter Buchmesse. Und schließlich 10 Jahre nach dem serbischen Volksaufstand. Einer der Helden von damals erinnert sich im Dossier. Sie hören Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Zuerst jetzt Stefan Wüttrich mit den Nachrichten.
2 Wochen nach der Parlamentswahl in Schweden hat Ministerpräsident Reinfeldt die neue Regierung vorgestellt. Wie erwartet will der konservative Politiker mit einer Minderheitsregierung aus 4 bürgerlichen Parteien weiterregieren. In Sachfragen wird er in erster Linie die Kooperation mit den Grünen oder den Sozialdemokraten suchen. Mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten wolle er nicht zusammenarbeiten. Diese sind im Parlament neu vertreten. In den Niederlanden haben die Christdemokraten dem Regierungsbündnis mit den Rechtspopulisten definitiv zugestimmt. Das teilte die Parlamentsfraktion in Den Haag mit. Damit gilt die Zusammenarbeit mit Geert Wilders Partei der Freiheit als beschlossen. Wilders selbst steht derzeit vor Gericht, weil er zum Hass gegen Muslime aufgerufen haben soll. Die Richter lehnten heute seinen Antrag ab, mit welchem er den Prozess unterbrechen wollte. Der Islamkritiker hatte ihnen Befangenheit und Parteilichkeit vorgeworfen. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die beiden in Russland geborenen Physiker Andrei Geim und Konstantin Novoselov. Geim und Novoselov forschten gemeinsam auf dem Gebiet der Kohlenstoffe. Sie entdeckten das extrem dünne Material Graphen, das künftig beim Bau von berührungsempfindlichen Bildschirmen oder Solarzellen eine wichtige Rolle spielen dürfte. Der Nobelpreis für Physiker ist mit knapp 1,5 Millionen Franken dotiert. Dem Internationalen Währungsfonds ist die Lage im Finanzsektor noch zu wenig stabil. Es brauche zusätzliche Reformen und es müsse klarer werden, was zu tun sei, um weitere Finanzkrisen zu verhindern. Das schreibt der Währungsfonds in seinem neuesten Bericht zur internationalen Finanzstabilität. Das Bankensystem bleibe ohne zusätzliche Sicherheitspolster anfällig. Die neuen Eigenkapitalvorschriften Basel III reichten nicht aus. Der Schaden der vergangenen Finanzkrise beläuft sich laut dem IWF auf insgesamt 2.200 Milliarden Dollar. Der französische Börsenspekulant Jérôme Kerviel ist zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zusätzlich muss er den durch seine Fehlspekulationen entstandenen Schaden von 5 Milliarden Euro ersetzen. Kerviels Geschäfte brachten dessen Arbeitgeber, die Bank Société Générale, an den Rand des Abgrunds. Es entstand der größte Spekulationsverlust aller Zeiten. Kerviels Anwalt kündigte Berufung an. Brasilien hat Maßnahmen ergriffen, um die Aufwertung seiner Währung zu bremsen. Finanzminister Mantega will mit höheren Steuern erreichen, dass vom Ausland weniger in Brasilien investiert wird. Der Wert des brasilianischen Real hat sich in den letzten 7 Jahren gegenüber dem US-Dollar mehr als verdoppelt. Entsprechend teurer wurden die Exportwaren des Landes. Nach einem Unfall in einer Aluminiumfabrik in Ungarn haben die Behörden in 3 Bezirken den Notstand ausgerufen. Aus der Fabrik nördlich des Plattensees seien Millionen von Litern Giftschlamm ausgeflossen, hieß es in Budapest. Mindestens 4 Menschen starben, 120 erlitten chemische Verbrennungen, 6 werden noch vermisst. Bei dem Unfall war ein Auffangbecken der Fabrik geborsten, daraufhin ergoss sich ätzender Schlamm über ein Gebiet von rund 40 Quadratkilometern. Umweltschützer befürchten nachhaltige Folgen. Im Kampf gegen Flüchtlinge aus Afrika zahlt die EU in den nächsten 3 Jahren 50 Millionen Euro an Libyen. Ein entsprechendes Abkommen wurde von beiden Seiten in Brüssel unterzeichnet, wie die EU-Kommission bekannt gab. Mit dem Geld könne Libyen seine Grenzkontrolleure mit besserer Technik ausstatten, die Unterbringung von Flüchtlingen verbessern und die Gesetze zum Schutz von Flüchtlingen stärken. Der libysche Staatschef Gaddafi hatte 5 Milliarden Euro jährlich gefordert. In Stuttgart hat sich die Polizei für ihren Einsatz vom vergangenen Donnerstag gerechtfertigt. Mit Wasserwerfern, Pfefferspray und Schlagstöcken waren Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 vertrieben worden, damit Bäume gefällt werden konnten. Dabei wurden über 100 Menschen verletzt. Die Polizei zeigte nun Videoaufnahmen, die belegten, welche Aggression von den Demonstranten ausgegangen sei. Zu sehen sind etwa Jugendliche, die brennende Feuerwerkskörper werfen. In der Schweiz ist die Volksinitiative, die mehr Geld für den öffentlichen Verkehr fordert, zustande gekommen. Die Bundeskanzlei teilt mit, das Anliegen sei mit fast 140.000 gültigen Unterschriften eingereicht worden. Der VCS und 20 Partnerorganisationen wollen das Geld aus der Mineralölsteuer gleichmäßig auf den Straßen und den öffentlichen Verkehr verteilen. Bisher fließt der größte Teil in den Straßenverkehr. Der Dollar ist heute gegenüber dem Schweizer Franken auf den tiefsten Stand seit 2,5 Jahren gesunken. Vor gut einer Stunde erreichte der Dollarkurs einen Stand von 96,56 Rappen. Zurzeit wird er wieder etwas höher zu 96,66 Rappen gehandelt. Etwas zugelegt hat dafür der Euro, er wird momentan zu einem Franken 33,70 gehandelt. Anleger reagieren laut Händlern auf Spekulationen darüber, die USA könnten ihre Geldpolitik weiter lockern. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.314 Punkten plus 1%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.914 Punkten plus 1,5%. Das Wetter. Morgen hat es im Mittelland, in Graubünden und im Südtessin lokal Nebel oder Hochnebel. Tagsüber wird es aber überall sonnig mit ein paar Schleierwolken. Im Tessin ziehen gegen Abend erneut Wolken auf. Am Donnerstag liegt über dem Mittelland zunächst teilweise Nebel oder Hochnebel, sonst ist es meist sonnig. Im Süden scheint zeitweise die Sonne. Die Temperatur steigt morgen und übermorgen auf rund 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und so geht es hier weiter. Ausgrenzen oder einbinden, wie in Schweden und in den Niederlanden mit Rechtspopulisten umgegangen wird, zwei Fallbeispiele in unserem Schwerpunkt. Dann, die Bankenkrise ist vorbei, aber noch nicht ganz, sagt der Internationale Währungsfonds. 5 Jahre Haft und eine Milliardenbuße für den französischen Börsenhändler Kerviel.
C'est un jugement totalement déraisonnable qui dit que une banque n'est responsable de rien.
Unverhältnismäßig sei das, sagt sein Anwalt, und Kerviel letztlich ein Opfer des Systems. Weiter geht's mit Anschreiben gegen das Vergessen. Der Argentinier Martin Kohan über die Militärdiktatur. Bezahlen für Videos. Der Musiksender MTV ändert seine Praxis. Und schließlich 10 Jahre nach dem serbischen Volksaufstand, der lange Schatten des Slobodan Milošević. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Jetzt schon ab 19 Uhr, mehr dazu auf unserer Webseite echo.drs.ch. Es waren dramatische Wahlen in Schweden vor 2 Wochen. Heute trat das Parlament in Stockholm zu seiner ersten Sitzung zusammen. Dabei machte der bürgerliche Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt einmal mehr klar, dass er auch nach dem Verlust der Mehrheit weitermachen möchte. Allerdings will er dafür nicht auf die Unterstützung der fremdenfeindlichen Schwedendemokraten bauen. Aus Stockholm der Bericht von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Schwedens jüngste Parlamentspartei, die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, sorgte gleich am ersten Tag ihres neuen Wirkens für einen Eklat. Kaum war die Königshymne in der Stockholmer Kathedrale verhallt und richtete Bischöfin Eva Brünne einige ernsthafte Worte an das neu gewählte Parlament, standen die Schwedendemokraten auf und verließen aus Protest das Gotteshaus. Der Grund, die Bischöfin richtete einen Appell gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus an den Reichstag. Eine halbe Stunde später im Parlament wiederholte das schwedische Staatsoberhaupt, König Karl XVI. Gustav, diesen Appell. Und dann folgte die Regierungserklärung des konservativen Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt.
Wir möten uns auf Werkstattgolvet, der Arbeitskamraten nun återvänder, in takt med att orderböckerna fylls.
Schweden ist und bleibt ein offenes Land für Menschen aus der ganzen Welt, sagte der Regierungschef. Reinfeldt sagte, dass Schweden auch künftig die liberalste Ausländerpolitik der Europäischen Union führen wolle. Eine klare Absage also an eine mögliche Rolle der Schwedendemokraten als Mehrheitsbeschafferin. Ganz knapp hatte die bisherige bürgerliche Vier-Parteien-Koalition bei den Wahlen vor 2 Wochen die absolute Mehrheit verpasst. Reinfeldt ist nun künftig auf die Unterstützung einer Oppositionspartei angewiesen.
Sveriges starke ekonomiska position ska vi nu slå vakt om. Sunda offentliga finanser är en förutsättning.
Wir suchen blockübergreifende Lösungen für unsere Probleme und wollen in erster Linie mit den Grünen kooperieren, sagte der Ministerpräsident bei der Parlamentseröffnung. Wie diese schwarz-grüne Zusammenarbeit konkret aussehen soll, bleibt jedoch nach der Präsentation des Regierungsprogrammes für die kommenden 4 Jahre offen. Besonders in der Umweltpolitik gibt es große Differenzen zwischen dem bürgerlichen Lager und den Grünen. Neben der klaren Absage an die Rechtspopulisten und der erneuten Einladung an die Grünen konzentriert sich der Regierungschef nun zunächst auf die Zusammenarbeit innerhalb der bürgerlichen Koalition. Reinfeldt gab die Namen für zusätzliche Ministerposten bekannt. Posten, die in der Zukunft auch an einen möglichen grünen Koalitionspartner verteilt werden könnten. Politisch plant die neue und alte Mitte-Rechts-Regierung Schwedens keine großen Änderungen. Der starke Wohlfahrtsstaat soll modernisiert werden. Der Ausstieg aus der sicherheitspolitischen Neutralität des 20. Jahrhunderts soll weitergehen. Und bis zum Jahre 2030 will sich Schweden von fossilen Energieträgern gänzlich befreien. Aus diesem Grund verzichtet das nordische Land auf einen Anschluss an die neue russisch-deutsche Gaspipeline durch die Ostsee. Für die nationalkonservativen Schwedendemokraten bleibt der Handlungsspielraum auch nach dem Wahlerfolg deshalb sehr klein.
Bruno Kaufmann auf einer nicht ganz idealen Leitung. In Schweden setzt man also darauf, die Rechtspopulisten möglichst zu isolieren. Einen ganz anderen Weg wählen die Niederländer. Dort haben Rechtsliberale und Christdemokraten heute beschlossen, mit Geert Wilders einen Duldungspakt zu schließen. Damit sitzt der bekennende Islamhasser zwar nicht am Kabinettstisch, doch faktisch bestimmt er den Kurs der Regierung mit. Wieso, habe ich Elsbeth Gucker in Amsterdam gefragt, wieso haben sich die beiden Regierungsparteien auf diesen gefährlichen Pakt eingelassen?
Es ist einerseits, könnte man sagen, ein arithmetischer Grund. Mark Rutte, der designierte Premier, der hat in den letzten Tagen immer wieder gesagt, es habe einfach keine andere Möglichkeit gegeben, als sich mit Wilders einzulassen. Die Liberalen, die hatten ja im Juni die Wahlen gewonnen, und zwar mit einem Sitz Vorsprung vor den Sozialdemokraten. Rutte hatte im Sommer versucht, ein Bündnis mit den Sozialdemokraten zu schmieden, aber das scheiterte offenbar an der Höhe der Sparmaßnahmen. Der andere Grund jedoch, das sind Rutte und Maxim Verhagen von den Christdemokraten selber. Die beiden, die waren wirklich ja sehr verbissen, würde ich sagen. Die wollten wirklich, das wurde immer wieder deutlich, die wollten wirklich um jeden Preis in die Regierung. Die Kritiker warfen ihnen deswegen auch vor, sie litten an einer Tunnelvision.
Haben Sie denn einfach Angst vor Neuwahlen?
Absolut. Wenn zum jetzigen Zeitpunkt Neuwahlen durchgeführt würden, das zeigen doch die Umfragen sehr deutlich, dann wäre wahrscheinlich Wilders mit seiner Partei für die Freiheit die größte Partei.
Wie stabil ist denn jetzt diese neue Rechtsregierung?
Sie hat mit 76 Sitzen nur gerade einen Sitz mehr als die Mehrheit. Es ist also eine wirklich äußerst wackelige Mehrheit. Und wenn man dabei auch noch bedenkt, dass es im christlich-demokratischen Lager Zweifler gibt, ob wirklich ein so knallharter Immigrationskurs gefahren werden soll, wie der jetzt in der Regierungserklärung steht, ja, ob man es sich als Familienpartei beispielsweise tatsächlich leisten kann, die Familienzusammenführungen mehr oder weniger zu verhindern, zu blockieren. Da gibt es doch wirklich große Zweifel und deshalb nein, diese Regierung ist wirklich alles andere als stabil. Es gibt viele Experten, die geben diesem Kabinett denn auch nicht mehr als ein paar Monate.
Ist es nicht so, dass unter dem Strich die Rechtsliberalen und die Christdemokraten sowieso nur verlieren können? Denn je nach Geschäft kann der Rechtspopulist Wilders den Daumen hoch halten oder runterdrücken und die Regierung spuren.
Das ist tatsächlich so. Wilders hat ja zusätzlich zur Regierungserklärung auch einen Duldungsvertrag unterschrieben, der ihm in seinen Aktionen und vielleicht noch wichtiger in seinen Worten wirklich die völlige Freiheit lässt. Er kann tun und lassen, wie es ihn gut dünkt, was wirklich bedeutet, dass die Liberalen und die Christdemokraten sich wirklich in seinem Würgegriff befinden.
Die Rechtsliberalen und die Christdemokraten, das kann man wohl sagen, haben den Rechtspopulist Wilders salonfähig gemacht. Ist das nicht ein höchst riskantes Spiel, auch für die eigene Wählerschaft?
Absolut, aber es ist natürlich so, in den Niederlanden kennt man Wilders schon länger, man kennt seine Voten und seine Standpunkte. Aber es ist doch so, dass man sich Sorgen macht über diese Zusammenarbeit. In Linken und vielleicht noch viel mehr natürlich in den Immigrantenkreisen, da hat man Angst, was die Zukunft betrifft. Ja, dass da jetzt ein Mann, zwar nur indirekt, aber doch mit sehr viel Macht neben der Regierung steht, ein Mann, der konsequent die muslimische Bevölkerung ausschließt, das ist für viele der gut 900.000 Muslime in den Niederlanden, das ist für viele nicht zu akzeptieren. Sie haben auch in dem Sinne keine Hoffnung. Wilders hatte bei der Präsentation der Regierungserklärung bereits gesagt, ja, er sei nicht so ein Brückenbauer, das Verbinden, das liege ihm absolut nichts. Und ja, das verheißt wirklich nichts Gutes für die muslimische Gemeinschaft in den Niederlanden.
Der politische Brandstifter als Strippenzieher, das ist eine Vorstellung, die viele Europäer schaudern lässt, offenbar auch manche Holländer. Merkt man denn schon, wo Wilders seinen Stempel wirklich aufdrücken will?
Zum Teil weiß man das. Es ist zum Teil im finanziellen Bereich. Er hat dafür gesorgt, sagt er, dass bestimmte Renten nicht erhöht werden, dass es also nur eine Mini-Reform gibt. Aber eigentlich hatten die Liberalen und auch die Christdemokraten in ihren Wahlprogrammen, dass sie doch eine große Rentenreform durchführen möchten. Auf der anderen Seite, ja, Wilders hat sich dann stark gemacht für so Sachen wie eine Tierpolizei oder beispielsweise in den kleinen Kneipen, dass das Rauchverbot für diese nicht gelten würde, so solche Sachen.
Also wirklich ein rechtspolitisches Programm. Die neue Regierung, die wird aber massiv sparen müssen. 18 Milliarden Euro, sagt man. Wird da ein Geert Wilders überhaupt mitziehen oder einfach sagen, Entschuldigung, das ist nicht mein Problem?
Ja, ganz sicher. Wilders wird es völlig egal sein, wenn sich die beiden Regierungsparteien nicht über bestimmte Sparmaßnahmen einigen können. Er hat sich ja mit dieser seltsamen Duldungsposition wirklich eine sagenhafte Ausgangslage geschaffen. Er hält die Regierung wieder erwarten 4 Jahre durch, dann kann er zum Schluss sagen, das habt ihr alle nur dank mir geschafft. Und wenn aber die Regierung scheitert, ja, dann kann er sagen, ich habe nichts mit denen zu tun. Ich sitze ja nicht in der Regierung, sondern bloß im Parlament. Was wirklich bedeutet, dass er Neuwahlen völlig gelassen und ja, mehr oder weniger unbeschädigt entgegentreten könnte.
Es ist zweifellos ein guter Tag für Geert Wilders. Er bestimmt die holländische Politik maßgeblich mit aus dem Hintergrund und gleichzeitig steht er vor Gericht, und zwar wegen Volksverhetzung. Das ist ja eine ziemlich außergewöhnliche Vorstellung.
Das ist es absolut und die Menschen hier gucken da auch mit sehr gemischten Gefühlen, was das jetzt soll. Er hat sich im Vorfeld sehr stark gemacht und hat gesagt, es geht hier um die freie Meinungsäußerung. 1,5 Millionen Menschen stehen hinter mir. Also er hat wirklich sehr massiv Stimmung zu machen versucht. Aber es ist natürlich völlig unklar, wie dieser Prozess ausgehen wird. Anfangs November sollte das Urteil kommen. Wenn er aber tatsächlich wegen Diskriminierung oder wegen dem Säen von Hass verurteilt werden sollte, ja, dann wirft das doch ein sehr, sehr schiefes Licht auf diese Regierung. Es ist dann völlig unklar, wie es weitergehen soll.
Einschätzungen von Elsbeth Gucker in Amsterdam. Knapp 5 Milliarden Euro. Um diesen enormen Betrag hatte Jérôme Kerviel die Großbank Société Générale gebracht und so viel Geld soll der ehemalige Börsenhändler seiner früheren Arbeitgeberin zurückbezahlen. Dazu haben ihn die Pariser Richter heute verurteilt, zusammen mit einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren. Damit erhält Jérôme Kerviel die Maximalstrafe dafür, dass er, wie er es ausdrückte, nur Geld verdienen wollte für seine Bank. Pech für den Händler, kann man sagen, und ein Sieg für die Bank auf der ganzen Linie. Aber ein Urteil, das Fragen aufwirft. Aus Paris, Rudi Mader.
Alle rieben sich im Gerichtssaal die Augen. Niemand hatte mit einer so drastischen Strafe gerechnet. Von einer substanziellen Kritik an der Bank weit und breit keine Spur. Alle Schuld wird dem kleinen Börsenhändler zugewiesen. 5 Jahre Haft lautet das Urteil, 3 davon unbedingt. Und eine astronomische Geldstrafe, 4,9 Milliarden Euro muss der 33-Jährige der Société Générale zurückzahlen, jene Summe, welche die Bank durch seine riskanten Finanzgeschäfte verloren hat. Dass ein normaler Mensch nie und nimmer eine Summe von 4,9 Milliarden zusammenbringen kann, das sind nämlich 4.900 Millionen, stört den Anwalt der Bank nicht. Es geht ums Prinzip, meint Jean Veil.
Ce qui était important, c'était une application stricte du droit. C'est le cas. En ce qui concerne les paiements, c'est un sujet qui est finalement secondaire. Ça n'est franchement pas le sujet du jour.
Wichtig sei die strikte Anwendung des Rechts. Kerviels Anwalt Olivier Metzner auf der anderen Seite spricht von einem unsinnigen Urteil.
C'est un jugement totalement déraisonnable qui dit que une banque n'est responsable de rien. N'est pas responsable d'une créature qu'elle a fabriquée. J'ai le sentiment que Jérôme Kerviel paye seul pour un système.
Das Urteil sage, eine Bank sei für nichts verantwortlich, trage keine Verantwortung für eine Kreatur, die sie selbst geschaffen habe. Jérôme Kerviel müsse nun den Kopf hinhalten für ein ganzes System. Auch Philippe Dessertine, Direktor de l'Institut de Haute Finance in Paris, findet das Urteil extrem. Der Begriff unsinnig oder haarsträubend dränge sich auf.
Effectivement, et là le terme déraisonnable, enfin ou hallucinant, peut être utilisé.
Wie könne man jemanden zu einer Geldstrafe verurteilen, die er nie werde zahlen können, fragt Dessertine in einem Interview mit dem Radiosender France Inter. Es gäbe doch offensichtlich ein Problem, wenn ein System es zulasse, dass Verluste entstünden, für die der Verantwortliche nie werde gerade stehen können.
Monsieur Kerviel a mis en danger l'économie mondiale. Et voyez, si l'économie mondiale peut être mise en péril simplement par le travail d'une personne qui n'est pas spécialement avec des responsabilités extraordinaires, c'est qu'il y a peut-être un problème dans l'économie mondiale.
Jérôme Kerviel habe die Weltwirtschaft in Gefahr gebracht. Wenn jemand ohne besondere Verantwortung das System an den Rand des Zusammenbruchs bringen könne, dann geht das Problem doch über den Einzelfall hinaus. Der Fall weise auch eine technische Komplexität auf, die einen gewöhnlichen Strafrichter total überfordere. Dieser habe ganz einfach die nötige Kompetenz nicht. Ein Strafprozess gegen eine einzelne Person könne nie die Antworten auf Probleme der globalen Wirtschaft geben.
Le procès d'un homme ne peut absolument pas apporter de réponse satisfaisante à ce qui est aujourd'hui en effet des risques qui se produisent à l'échelle de l'économie mondiale.
Philippe Dessertine ist mit seinem Unbehagen nicht allein. Für viele bleibt der Verdacht, das Gericht habe mit Jérôme Kerviel einen bequemen Sündenbock gefunden. Die Probleme, so die Befürchtung, werden nicht angepackt, sondern unter den Teppich gewischt. Und Ziel ist es, möglichst schnell wieder zur Tagesordnung überzugehen.
2 Jahre ist es her, dass die Investmentbank Lehman Brothers kollabierte und damit die Krise an den globalen Finanzmärkten auslöste. Seither gab es einige Krisengipfel, viele Versprechungen und ein paar neue Regeln für Banken und Finanzhandel. Doch die Gefahr eines erneuten Versagens der Finanzmärkte ist noch immer nicht gebannt. Das hat der Internationale Währungsfonds IWF heute in seiner halbjährlichen globalen Bestandesaufnahme beklagt. Aus Washington, Maren Peters.
Die Zwischenbilanz ist ernüchternd. Die Finanzmärkte hätten sich seit der letzten Bestandsaufnahme vor einem halben Jahr nicht weiter stabilisiert, warnt der IWF. Deshalb blieben die Finanzmärkte auch die Achillesferse des Wirtschaftsaufschwungs, sagt José Vinyals vom IWF.
The financial system remains the Achilles heel of the economic recovery. And much work still needs to be done to ensure global financial stability.
Es bleibe noch viel Arbeit zu tun. Die neuen Finanzmarktregeln reichten noch nicht aus, um eine neue Krise zu verhindern. Aber es gäbe auch gute Nachrichten. Die Weltwirtschaft sei auf dem Weg der Erholung. Die Risiken in den Bankbilanzen seien kleiner geworden. So schätzt der IWF den Abschreibungsbedarf bei Banken aktuell noch auf 2,2 Billionen Dollar und damit etwas niedriger als im letzten Bericht. Und 3/4 der erwarteten Abschreibungen hätten die Banken inzwischen offengelegt. Soll heißen, die bösen Überraschungen dürften sich künftig in Grenzen halten. Die schlechte Nachricht, trotz dieser Fortschritte sei das Vertrauen an den Finanzmärkten noch nicht wieder voll zurückgekehrt, sagt IWF-Experte Vinyals.
The bad news, however, is that despite this progress, confidence is not yet fully back.
Das sei der Grund, warum die Märkte so anfällig blieben für jede Art von Vertrauensschocks. Der IWF macht vor allem zwei Gründe für diese Anfälligkeit der Märkte aus. Erstens die Verletzlichkeit der Finanzsysteme und zweitens die hohe Staatsverschuldung vieler Länder, vor allem in Europa. Beides verunsichere die Finanzmärkte und gefährde den wirtschaftlichen Aufschwung. Das alles zeigt, nach Meinung des IWF, dass die Staaten mit strukturellen Reformen mehr tun müssen, um die Finanzmärkte zu stabilisieren.
The process of bank balance sheet repair and reform remains unfinished business.
Auch die Regulierung sei noch nicht am Ende angekommen. Trotz der schärferen Eigenkapitalvorschriften, die unter dem Namen Basel III gerade auf den Weg gebracht worden sind und die von den G20-Ländern im kommenden Monat verabschiedet werden sollen. So müssten insbesondere die Kapitalpuffer der Banken weiter gestärkt werden, mahnt der IWF. Aber auch das allein reiche noch nicht aus, sagt US-Ökonom Mark Weisbrod vom Center for Economic and Policy Research in Washington.
Probably the most important thing would be tighter regulation of what banks can do in terms of trading and risk taking. I think that's what was watered down way too much here in our own financial reform legislation.
Vielleicht das Wichtigste sei es, Banken strikt vorzuschreiben, welche Geschäfte sie machen dürfen und welche nicht. Also zum Beispiel den Eigenhandel zu verbieten, um zu verhindern, dass die Banken zu hoch ins Risiko gingen. Und die Großbanken müssten zerlegt werden. Stichwort too big to fail.
The other thing would be to break up the big banks so that, you know, too big to fail is too big.
Solange die Banken zu groß seien, als dass ein Staat sie fallen lassen könnte, hätten die Banken einen Anreiz, unnötige Risiken einzugehen, sagt US-Ökonom Weisbrod. In dem sicheren Glauben, dass der Staat sie schon retten werde. Die Schweizer Expertenkommission Too Big to Fail hat gerade Vorschläge gemacht, wie man das Problem mit den Großbanken lösen kann. Viele andere Länder haben dagegen noch keine besonderen Regeln für das Großbankenproblem gefunden.
Ein Bericht von Maren Peters. Sie hören Echo der Zeit und mit diesen Themen geht es weiter. Fertig mit gratis. Wer MTV gucken will, soll künftig bezahlen. Die Alltäglichkeit des Bösen. Der argentinische Schriftsteller Koan über die Militärdiktatur. Und heute vor 10 Jahren rebellierten die Serben gegen Slobodan Milosevic, unser Dossier. MTV, das Kürzel steht für 3 Jahrzehnte Popkultur. MTV, der amerikanische Musiksender, lieferte Abermillionen Jugendlichen mit seinen Zweigsendern auf allen Kontinenten die Tonspur zum Lebensgefühl und die Bilder zur Tonspur. Hier liefen die Musikvideos, die Sänger zu Stars machten. Der Kanal prägte Trends und brachte viele Werbedollars ein. Doch das Erfolgskonzept, es funktioniert nicht mehr. Philipp Erath. Look at them yo-yos, that's the way you do it.
You play the guitar on MTV. Money for Nothing. Die Dire Straits über die Geldmaschine MTV. Wer bei MTV die Gitarre spielt, wird reich, heißt es im Song. Heute ist die Geldmaschine MTV am Serben. Die Zuschauer bleiben immer öfters weg, als Folge sinken seit längerem die Werbeeinnahmen. Vor 2 Jahren musste MTV Europa deshalb hunderte von Stellen abbauen und Programme streichen. Heute folgte die Ankündigung für das 2. Sparprogramm. Der Sender kündigte an, ab Januar MTV nur noch als Bezahlfernsehen zu betreiben. Nur noch der Schwestersender Viva bleibt frei empfangbar. Das spart die teuren Verbreitungskosten ein, da der Zuschauer nun dafür aufkommt.
MTV.
Die wenigsten werden aber wohl Geld zahlen, um Videoclips im Fernsehen schauen zu können. Denn das kann man schon längst gratis im Internet. Und das tun auch immer mehr. In einem Monat allein werden in Deutschland 9,4 Milliarden Musikvideos angeschaut. Das sind Zahlen, die das Musikfernsehen in seinen besten Jahren nie erreicht hat. Heute hat MTV noch einen Marktanteil von unter 1%. Für die Musikindustrie ist das Ende von MTV Deutschland als Gratissender aber gar nicht so wichtig. Wichtig sei heute das Internet, sagt Ivo Sacchi, Geschäftsführer der Plattenfirma Universal Schweiz.
Das Internet hilft uns da eigentlich am meisten, also so Portale wie MyVideo in der Schweiz oder auch YouTube und in den USA Vivo. Und die Zahlen belegen auch da, dass der Konsument sich vor allem auf dem Netz informiert und eben nicht mehr so stark beim TV-Sender.
Die Musikindustrie habe ihr Interesse an MTV aber auch verloren, weil der Sender statt Musik immer mehr Reality-TV-Formate sende. In der Tat, auf MTV gibt's heutzutage statt Eminem die Teenie-Soap The Hills, statt Madonna die Dating-Show Next. Die musikverliebten Zuschauer bleiben MTV fern. Gleichzeitig sind die Musikclips über Breitbandinternet überall und jederzeit verfügbar. Darauf hat die Plattenindustrie reagiert und eigene Videoportale kreiert, erklärt Universal Schweiz-Chef Ivo Sacchi.
Der Hintergrund ist eigentlich einfach, dass wir glauben, dass wir unsere Inhalte direkt den Konsumenten zur Verfügung stellen können und wir auch so einen generell einen besseren Austausch mit dem Konsumenten haben. Und die Zahlen belegen jetzt auch, dass wir mit diesem Schritt eigentlich recht haben.
Wer heute also berühmt werden will, der muss dafür sorgen, dass sein Video im Internet angesehen wird. Damals beim Start von MTV hieß es noch Video Killed the Radio Star. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Heute müssen die Buckles den Songtitel wohl umschreiben. Internet killed the Video Star.
Erinnerungen von Philipp Erath. Seit heute ist Frankfurt wieder das Mekka der Leseratten. Auf der größten Buchmesse der Welt präsentieren 7500 Aussteller ihr Angebot. Gastland ist diesmal Argentinien. Ein Drittel der Bücher, die im Hinblick auf die Messe übersetzt wurden, drehen sich um die Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983. Dazu gehört auch der Roman Sittenlehre von Martin Kohan, einem herausragenden Autoren der mittleren Schriftstellergeneration. Ina Bösch hat ihn neulich in Argentinien getroffen.
Mitten im Herzen von Buenos Aires steht das Colegio Nacional. In der Eingangshalle des riesigen Gebäudes erzählen Porträts alter Herren von der ehrwürdigen Geschichte des Elite-Gymnasiums. Die Wände sind grau, die Luft ist stickig. Man kann sich vorstellen, wie hier das Klima vor 30 Jahren gewesen sein muss. 1980 trat auch Martin Kohan ins Colegio ein. Der 43-Jährige bestätigt, dass damals Unterdrückung und Angst den Schultag prägten.
Cuando yo ingreso al Nacional Buenos Aires en 1980, no había una situación inmediata de peligro o de amenaza, pero sí una cultura represiva, lo que bien llamaste una atmósfera.
So sieht das Kohan heute aus der zeitlichen Distanz. Damals als 13-jähriger Junge empfand er das Klima nicht als repressiv. Vielmehr fand er es normal, dass die Schüler diszipliniert und wie kleine Soldaten gedrillt wurden. Und er fand auch nichts dabei, wenn die Länge seiner Haare regelmäßig kontrolliert wurde.
Y cuando nos venían a controlar el corte de pelo y hasta dónde llegaba el cabello en el cuello, a mí me parecía un control normal.
Wie konnte es so weit kommen, dass ihm und einer ganzen Generation von Mitschülern diese Kontrolle und Disziplinierung als normal erschienen? Diese Frage beschäftigt Martin Kohan seit langem. Eine literarisch eindrückliche Antwort gab er bereits in seinem Roman Zweimal Juni. Ebenso eindringlich geht er der Frage in seinem soeben übersetzten Roman Sittenlehre nach, der vom Alltag im Colegio Nacional handelt, genauer von der blinden Beflissenheit einer sogenannten Aufseherin, die für die Einhaltung der Disziplin zuständig war. Maria Teresa, die Hauptfigur, nimmt ihre Aufgabe so ernst und treibt ihren Wunsch, dem Oberaufseher zu gehorchen, derart auf die Spitze, dass sie sich eines Tages in der Knabentoilette einsperrt, um Schüler beim Rauchen in Flagranti zu ertappen. Für Martin Kohan ist die Aufseherin ein Prototyp der damaligen Gesellschaft. Das repressive System war angewiesen auf Menschen, die gehorchten, nicht weil sie gehorchen mussten, sondern weil sie gehorchen wollten.
El verdadero obediente no obedece porque está obligado, obedece porque lo desea. Me parece que un verdadero obediente es el que desea cumplir con la orden.
Der Roman Sittenlehre spielt zur Zeit des Falklandkrieges zwischen Argentinien und Großbritannien. Vom Krieg ist jedoch kaum die Rede, denn rein historische Fakten interessieren Kuan nicht. Im Gegenteil, er erachtet Faktenhuberei als die größte Gefahr für literarische Werke über die argentinische Militärdiktatur.
Me parece que el peligro para esa clase de literatura es justamente esa clase de literatura donde todo está demasiado claro. La narración no hace sino confirmar lo que ya se sabe.
Mit dieser Kritik grenzt sich Kuan von den sogenannten Testimonios ab, also der Literatur, die sich darin erschöpft, historische Ereignisse mehr oder minder faktisch festzuhalten. Diese waren insbesondere in den 90er Jahren weit verbreitet. Überhaupt waren die 90er Jahre gesättigt von künstlerischen und intellektuellen Auseinandersetzungen mit dem Staatsterror. In dieser gesättigten Literaturlandschaft entdeckte Kuan für sich jedoch Fragen, die weit über den Fall Argentinien hinausweisen. Während Schriftstellerkollegen wie Felix Brozzone oder Martin Caparrós ihre Romane und Erzählungen über den Staatsterror eng mit eben dieser Geschichte verweben, beschäftigt Kuan viel allgemeiner der Mechanismus, wie Macht erreicht und wie Macht erhalten wird. Das macht sein Werk auch für ein Publikum lesenswert, das sich wenig für Argentinien interessiert.
Das war Ina Bösch. Es ist 18.37 Uhr. Sie hören Echo der Zeit. Wir kommen zum Echo-Dossier. Vor 10 Jahren rebellierte in Serbien das Volk. Über 1 Million Menschen forderten in Belgrad den Rücktritt von Präsident Slobodan Milošević. Die Menschen hatten genug vom Autokraten und seiner Clique, genug von den Balkankriegen und der Wirtschaftsmisere. Es war der Anfang vom Ende. Einen Tag nach dem Massenprotest musste Slobodan Milošević abtreten. Ein Jahr später wurde er an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgeliefert. Ganz vorne mit dabei beim Widerstand gegen Milošević, schon während der 90er Jahre, war der Künstler Bagoljub Arsenijević. Walter Müller hat ihn in Belgrad getroffen, zu einem Rücktritt mit Innensicht.
Bagoljub Arsenijević wirkt größer als er ist, denn er ist breitschultrig, strahlt viel Präsenz, Ruhe und Selbstsicherheit aus. Wir trafen uns in Belgrad, da er hier als Webdesigner arbeitet. Der 55-Jährige kann nicht nur das, er ist auch ein vielseitiger Handwerker, malt Bilder und kann gerade so gut auch Kirchenfresken restaurieren. Unter seinem Übernamen Maki wurde er vor 11 Jahren landesweit bekannt, weil er im Sommer 99 in der Kleinstadt Valjevo eine große Anti-Milošević-Demonstration organisierte. Sie stürmten damals das Gemeindehaus, Demonstranten und Polizisten wurden verletzt. Das war neu im repressiven Milošević-Serbien. Was er damals in Valjevo gemacht habe, sei das Vorspiel gewesen für den Aufstand in Belgrad mehr als ein Jahr später. Er wurde von der Milošević-Polizei gleich festgenommen, krankenhausreif geschlagen und zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 7-monatiger Haft gelang ihm im März 2000 die Flucht aus dem Spital des Belgrader Zentralgefängnisses. Ihm sei klar gewesen, dass Milošević nach 13 Jahren an der Macht nur mit Gegenwalt zu vertreiben sei. Maki musste sich nach der Flucht verstecken oder verkleiden, um nicht erkannt zu werden. Und er hatte einen Plan, dem er sich im Untergrund fortan voll und ganz widmete. Überall im Lande hatte die oppositionelle Bürgerbewegung Otpor in der Zwischenzeit kleine Widerstandszellen gebildet. Wahlen standen an. Anzunehmen war, dass Milošević im großen Stil Wahlbetrug betreiben würde, denn das Milošević-Regime hatte den Sieg nicht auf sicher. Das demokratische Oppositionsbündnis DOS fand im Volk zunehmend Rückhalt. Aber Maki traute auch den Oppositionspolitikern nicht. Denn die Opposition habe in den 13 Jahren wohl Wahlen gewonnen, aber nie die Macht. Die Oppositionspolitiker seien mit Milosevic immer wieder einen Kuhhandel eingegangen. Er habe deshalb Opposition und Regierung überraschen wollen. Maki plante, Institutionen in Brand zu setzen, ein Signal zu setzen für die Volksmassen. So wollte er das Milosevic-Regime dahinfegen und die zögerlichen Oppositionspolitiker zum Handeln zwingen. Nach seiner Einschätzung war die Bevölkerung nach Jahren der Armut, Repression, Hyperinflation, Warenmangel und der NATO-Bombardierung bereit dazu. In aller Heimlichkeit organisierte er aus dem Umfeld der Belgrader Fußballclubs über 50 gewaltbereite Fans als Sturmtruppe. Einige hatten auch Waffen. Aus kleinen Colaflaschen hätten sie Brandbomben gebaut, sagt Maki. Damit wollten sie Feuer legen an das Parlamentsgebäude, das staatliche Fernsehen und die Polizeizentrale.
Dakle, napravio sam moje koktele, znači koji su bili od Coca-Cola, ne velike flaše. Sa ciljem da stvarno zapalimo skupštinu, sa ciljem da zapalimo televiziju i 29. novembar.
In Belgrad und anderswo wurde zwar immer wieder demonstriert, doch nie war die kritische Masse erreicht, den Sturm loszutreten. Bis zum 5. Oktober, als über 1 Million frustrierte und wütende Menschen aus dem ganzen Land Schulter an Schulter in der Hauptstadt Belgrad standen. Die Stimmung war angespannt, über der Stadt kreisten Armeehelikopter. Dann schlugen Maki und seine Leute zu.
Paljenjem skupštine se probudila ono što tvrdim, znači animalna reakcija mase.
Das brennende Parlamentsgebäude habe die animalische Reaktion der Masse ausgelöst, beschreibt Maki den Moment. Die Menge stürmte das Parlament und andere staatliche Gebäude.
Onda je ta policija, za koju sam mislio i znao.
Die Polizisten hätten ihre Uniformen ausgezogen und seien geflohen. Das Regime sei nicht mehr zu halten gewesen. Noch in der Nacht habe Milošević aufgegeben.
Milošević dao, mislim, predao, naravno.
Alle fragten sich damals, warum die Armee nicht eingriff, die als einzige die Masse hätte stoppen können. Das Geheimnis sei einfach, meint Maki. Sieben Tage vor dem 5. Oktober habe er sich auf verschlungenen Wegen mit dem Generalstabschef getroffen und einen Nichtangriffspakt geschlossen. Wäre das Parlament nicht in Flammen gestanden, die Oppositionspolitiker hätten selbst an diesem Tag mit Milošević noch weiter verhandelt, ist Maki überzeugt. Trotzdem hätten die Oppositionspolitiker nachher behauptet, alles organisiert zu haben.
Koji su govorili kako su oni to organizovali nešto i tako dalje. Bilo mi je krivo, nisam hteo da se to veže da su oni pobedili, nego da je narod pobedio.
Dass die Politiker den Sieg beanspruchten, habe er nie akzeptiert. Denn das Volk habe gesiegt, nicht die Parteien, betont Maki. Er weiß aber auch, dass für den erfolgreichen Umsturz viele Akteure ausschlaggebend waren. Der kluge Stratege Zoran Cinjic, der später ermordet wurde, der Nationalist Vojislav Koštunica als Gegenkandidat zu Milošević, die gewaltbereiten Hooligans und die Grubenarbeiter aus den Dörfern, die den Polizisten Angst einflößten und viele andere mehr. Da Maki die Masse begeistern konnte, erhielt er nach dem Aufstand gute Angebote, in die Politik einzusteigen. Er wollte nicht. Überall sei er gefragt worden, was zu tun sei. Er antwortete, das zu wissen sei nicht seine Sache, er sei kein Politiker. Dann habe er das Land verlassen. Zehn Jahre lang pflegte er in Bosnien und Montenegro ein ruhiges Leben als Handwerker und Künstler unter seinem richtigen Namen Bogoljub Arsenijević. Der Revolutionär Maki war Vergangenheit. Vor 3 Wochen hat ihn die Vergangenheit wieder eingeholt, weil immer noch ein Haftbefehl aus der Zeit des Aufstandes existierte. Nach 3 Jahren Haft und heftigen öffentlichen Protesten begnadigte ihn Staatspräsident Boris Tadic im Schnellverfahren. Und Maki ist als Held des Widerstandes wieder auferstanden. Trotz dem Entgegenkommen des Staatspräsidenten meint Maki rückblickend, die damalige demokratische Opposition habe es eigentlich nicht verdient, an die Macht zu kommen.
Iskren da bude nezasluženo, narod ih je zaista prosto ugurao u to, ali mislim da je to i u tim danima najbolja moguća opcija bila.
Sie sei jedoch die einzige Option gewesen, meint Bogoljub. An der Macht seien viele dieser Demokraten sehr reich geworden und das Volk leide immer noch unter Armut. Und nie hätte er sich träumen lassen, dass Milosevic-Sozialisten wieder zu Regierungsämtern kämen, wie dies nun der Fall sei. Aber er wende jeweils ein, stellt euch vor, wir hätten zu all diesen Problemen immer noch Milosevic und seine Repression. Unter Milosevic hätten sie auch heute noch weder Strom noch Wasser, geschweige denn Toilettenpapier. Milosevic hätte Serbien direkt in die Hölle geführt, meint Maki, einer der Helden des Aufstandes am 5. Oktober in Belgrad.
Ein Dossier von Walter Müller. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Roger Brendlin, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.